Schlagen wir auf Offenbarung Kapitel 14. Eigentlich brauchen wir gar nicht aufschlagen, ne? Lass die Bibel zu. Womit beginnt die erste Engelsbotschaft? Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserboden. Dieser ist der Vers 7. Aber die Einleitung der drei Engelsbotschaft ist ein anderer Vers, nämlich der Vers 6. Nicht aufschlagen. Versucht ihr mal selber rauszubekommen. Was steht im Vers 6? Wie wird die Dreiengelsbotschaft vorbereitet? Ja, er hat's. Jetzt helft doch mal. Und ich sah ein Engel, ja, ich sag nur das, was ihr jetzt sagt. Ein Engel, was macht er? Der fliegt, wohin? Mitten durch den Zenit, mitten durch den Himmel. Und was macht er da? Der hatte... Bitte? Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen allen Sprachen, Völkern, Nationen und so weiter. Ja? Das ist die Einleitung für die Dreiengelsbotschaft. Wunderbar, das ewige Evangelium. Wer die Dreiengelsbotschaft nicht so einleitet, wird sie anders bringen. Da fehlt der ewige Glanz. Morgenglanz der Ewigkeit ist ja ein Zionslied. Morgenglanz der Ewigkeit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, die Dreiengelsbotschaft beginnt mit dem ewigen Evangelium. Was ist das ewige Evangelium? Ich meine, Evangelium ist doch klar. Evangelium, frohe Botschaft. Es ist schon mal wunderbar, wenn die Dreiengelsbotschaft frohmachend beginnt, oder? Aber was ist das ewige Evangelium? Schlagt auf Hosea 2, Vers 21. Hosea 2, Vers 21 ist im Alten Testament. Kommt nach Daniel. Hosea 2,21, habt ihr es? Ich lese. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue, dann wirst du den Herrn erkennen. Wie steht's denn bei euch? Ich will mich dir verloben in Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Leute, das ist das ewige Evangelium. Hm? Was haltet ihr davon? Ich will mich dir verloben in alle Ewigkeit. Womit wird die Dreiengelsbotschaft eingeleitet? Mit einer Freudenbotschaft, nämlich mit Offenbarung 19, Vers 7, lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es war dir gegeben, sich anzutun mit schöner, reiner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Leute, das ist Dreiengelsbotschaft. Gehe ich da zu weit, das ewige Evangelium mit der Hochzeit des Lammes zu verbinden, ist exegetisch nicht sauber. Also ein Theologe würde mir sagen, du kannst nicht mit der Belegtextmethode jetzt da diese zwei Texte verbinden. Kann man nicht. Hm? Ja, Sie haben recht, klar. Was meint ihr, wie viel unexegetische Verbindungen in der Bibel selbst zu finden sind, wo Apostel das Alte Testament zitieren, aber nicht so nach den Regeln, die wir kennen? Na gut, das macht mich jetzt nicht frei, einfach so wild west, so frei Schnauze das so zu machen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, es überwältigt mich zu wissen, dass das ewige Evangelium mit dieser Hochzeitsbotschaft zu tun hat. Schlagt auf Offenbarung 22, Vers 17. Denn dieser Text bringt uns dann doch etwas näher. Offenbarung 22, Vers 17. Und da steht: Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wie geht's weiter? Und wer es hört, der spreche, komm. Und wie geht's weiter? Wer durstig ist, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist die letzte Einladung, bevor Christus wiederkommt. Die Braut, das sind wir, das ist die Gemeinde, lädt durch den Geist ein. Das heißt, der Geist wird ausgegossen, bevor Christus wiederkommt. Und dann lädt die Braut ein mit dem Geist, komm doch zum Hochzeitsmahl. Was hat das mit dem ewigen Evangelium zu tun jetzt, rein exegetisch wieder? Ewiges Evangelium, Hochzeit des Lammes, ich will mich dir verloben in alle Ewigkeit. Ich kann nicht umhin, es fasziniert mich. Es fasziniert mich einfach, dass wenn Leute verliebt sind, sie so angesprochen sind, das fährt ihnen so in die Knochen. Verliebte Leute sind befreite Leute. Also die richtig hin und weg sind. Ist das nicht was Schönes? Ich meine, jeder bezahlt seinen Preis, dann hinterher kommt das große Jammern, der Weltschmerz. Aber es ist doch schön. Es ist eigentlich ideal, wenn diese Beziehung zwischen dem Himmel und der Erde stattfindet, zwischen Gott und den Menschen. Und da wird man nicht enttäuscht, da gibt es keinen Weltuntergangskummer. Sagt mal diese Begeisterung, wenn man jemanden liebt, dann kann man ja die Augen nicht von dem abwenden. Man muss immer wieder hingucken, nicht? Die Männer vor allem, nicht? Aber Frauen auch. Wenn sie die Schönlinge sehen, ne? Es ist was Faszinierendes, wenn Mann und Frau zusammenkommen. Da kann man Gender vergessen, echt. Das sind Erfindungen Gottes. Das ist original, das ist genial. Aber diese Begeisterung, weil man jemanden sympathisch findet, wo die Schmetterlinge im Bauch anfangen zu flattern, wo man diese Sympathie ausdrücken darf, das ist ja schon bei Kindern, wenn sie jemanden bewundern, die müssen das sagen. Und so ist es auch bei Verliebten nicht. Sie finden sich schön. Die Ästhetik kommt hier in Wallung. Schönster Herr Jesu ist doch ein Lied, ne? Die Schönheit von Jesus Christus ist die Quelle aller Ästhetik. Er ist der Künstler. Wenn die Braut sich mit ihm befasst, das kann sie, indem sie die Evangelien liest, da lernt sie ihn kennen, wie er tickt, wie er mit Problemen umgeht, mit Menschen, mit Naturgewalten. Das ist so genial. Die Braut kann stundenlang über ihn reden, so wie ein Mann stundenlang über Computer reden kann. Das ist ja hin und weg. Und über Autos. Nicht? Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Nur beim ewigen Evangelium, wo ist denn da dein Schatz? Leute, wenn wir nicht staunen können, dann wird die Dreiengelsbotschaft nicht die Wirkung haben, die sie eigentlich haben sollte. Denn zuerst kommt das Bewundern und dann kommt die Botschaft. Du musst zuerst etwas schön finden, damit du dann drüber reden kannst. Wie ist denn das jetzt mit der Verkündigung der Dreiengelsbotschaft? Wir werden in der Stimme der Hoffnung immer gefragt, wann bringt ihr endlich die Dreiengelsbotschaft? Die hören nicht zu, die sehen auch nicht gut zu. Wir bringen sie fast täglich. Aber doch nicht so, da muss doch. Nicht? Na, was muss da? Als wir von der Stimme der Hoffnung zum Tag des Umweltschutzes in Frankfurt die Erlaubnis bekommen haben, an der Hauptwache, am zentralen Platz in Frankfurt, unsere Beschallungsanlage aufzustellen, weil an dem Umweltschutztermin alle Kirchen offen sind, alle Kirchen haben eingeladen, kommt zu uns, wir sagen etwas über Umweltschutz. Und auch die Adventgemeinde in der Eschenheimer Anlage 32 in Frankfurt hat die Türen aufgemacht und sie wollten jetzt werben. Wie haben wir geworben? Wir haben eine Beschallungsanlage, die so gut ist, dass sie über 3, 4, 5 Kilometer zu hören ist. Wenn wir da den Verstärker und die Hochtöner einschalten, das geht durch den Körper hindurch. Da schwingt alles mit. Das sind diese Exponentiallautsprecher, die so schwer sind, ja. Und dann die Tieftöner. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben eine CD eingelegt von einem startenden Düsenjet. Und haben die eingelegt und haben dann aufgedreht. Wisst ihr, es ist ein, ihr müsst mal die Jungs, auch Mädchen, die Jungs beobachten, wenn sie am Drücker sind, wenn sie den Regler hochschieben. Wow, da kommt der Sound raus. Der Sound, der da rauskam, der war so gewaltig. Die Leute sind an der Hauptwache alle stehen geblieben. Die haben gedacht, jetzt stürzt ein Flugzeug ab. Die haben alle gegen den Himmel geguckt. Und als es am Höhepunkt war, habe ich das Mikrofon genommen und habe gesagt, das war ein Beispiel für Lärmverschmutzung. Tag der offenen Tür haben wir jetzt. Aber es gibt noch andere Arten von Verschmutzungen. Und dann habe ich was gesagt und das war's. Das war Macht, Leute. Den Verstärker aufzudrehen und dann diese donnernden Worte an die Leute zu richten. Kannst du mir mal die Bibel halten? Ja? Ich komme aber wieder. Danke. Ja, du kannst sie ruhig am Schoß legen. Entspann dich. Wenn ich jetzt das Mikrofon in die Hand genommen hätte und hätte die dritte Engelsbotschaft verkündet, und zwar in folgender Manier. Wie beginnt die dritte Engelsbotschaft? Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seine rechte Hand oder an seine Stirn gibt, der soll vom Zorn Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und den Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wäre die Manier, die sich manche vorstellen, die Dreiengelsbotschaft unter die Leute zu bringen. Was meint ihr, was geschehen wäre, wenn ich das so gemacht hätte? Was wäre denn passiert in Frankfurt? Blaulicht? Zwangsjacke? Aber immerhin, ich habe die Botschaft unter die Leute gebracht. Was ist denn das? Wer diese Botschaft bringt, muss ein hohes Maß an Reife haben und an sozialer Kompetenz. Und er muss geheiligt sein und er darf keinen Hassprediger sein, wie es in, ihr wisst schon, gemacht wird. Wir haben ja Religionskrieg, kann man jeden Tag im Fernsehen sehen. Und diese Prediger, die haben, das sind Männer. Wir brauchen wieder Männer. Natürlich brauchen wir die. Seid männlich und seid stark. Aber nicht so. Wie anders ist jetzt die Dreiengelsbotschaft mit dem ewigen Evangelium? Wo sie alle zuhören. Und jetzt schlagt auf Offenbarung 18, Vers 1. Da gibt es eine unwahrscheinlich tolle Botschaft. Kannst du das mal lesen, 18, 1?
Danach sah ich einen Engel, der vom Himmel herabkam. Er war mit großer Vollmacht ausgestattet und die Erde wurde vom Glanz seiner Herrlichkeit erleuchtet.
Okay, das ist in der Endzeit. Das heißt, bevor Christus wiederkommt, wird es eine Evangelisationswelle geben, die so mächtig ist, da brauchen wir uns keine Sorgen mit Verstärker machen. Dieser Glanz erleuchtet die ganze Erde. Die ganze Erde wird evangelisiert. Hier, Offenbarung 18, Vers 1. Und jetzt ziehen wir alle die Luft ein und sagen Halleluja. Jetzt kommt die frohe Botschaft. Was kommt jetzt? Kannst du gleich den Vers 2 hinterher lesen?
Mit gewaltiger Stimme rief er, sie ist gefallen. Gefallen ist die mächtige Stadt Babylon.
Okay. Also ich meine, das geht zu weit. Ich meine, entweder man bringt ewiges Evangelium oder Gericht. Aber es geht doch nicht beides. Du kannst doch nicht begeistert sein als Braut vom Bräutigam und dann so eine Botschaft loslassen. Oder? Was denkt ihr? Eine frohmachende Botschaft für wen? Babylon ist ein Gefängnis aller unreinen Geister. Es ist ein Gefängnis, wo Täter ihre Opfer quälen. Es ist ein Ort, wo indoktriniert wird und wo Menschen fanatisiert werden. Denn mit dem Zorneswein ihrer Hurerei hat sie getränkt alle Völker. Und der Zorneswein, das ist ein Gebräu, mit dem sie alle toll macht. Die Leute werden belämmert durch dieses Getränk. Warum ist die Hure Babylon so zornig? Warum schenkt sie voll ein mit dem Zorneswein ihrer Unzucht, weil sie fremd geht, weil sie nicht den Schöpfer anbetet, sondern das Geschöpf, das ist die Evolution zum Beispiel. Warum ist sie so zornig? Weil, wenn die Braut zu schwärmen anfängt von ihrem Bräutigam, wenn sie ihn als den Richter der Welt erwartet und die anderen vorbereitet und sagt, all das wird vergehen, ihr werdet nicht mehr gequält werden, der Richter der Welt steht vor der Tür, dann horchen die Opfer auf und die Täter werden nervös, weil ihnen dann die Beute entwischt. Es gibt ja Menschen, die wollen die anderen beherrschen. Die einen können es unprofessionell, und die anderen machen es wirklich mit Diplom, eiskalt. Lassen sie die anderen wie die Puppen tanzen und manipulieren sie. Und jetzt kommt der Geist Gottes, erfüllt die Braut und die Braut sagt, er kommt, ich freue mich. Und es kommt die Befreiung, darum geht aus von ihr mein Volk aus Babylon. Das ist so, wie wenn man jetzt einer Wohlstandsnation sämtliche Gastarbeiter wegnimmt. Also die Ägypter hatten ja die hebräischen Sklaven. Und Sklaven bedeutet Wohlstand. Ja? Wenn wir keine Erntearbeiter hätten, wer erntet dann? Wohlstand. Und wenn jetzt gesagt wird, Leute, geht alle aus den Kolonien raus, dann guckt Babylon durch die Röhre. Die Täter werden wild. Der Zorneswein fängt zu kochen an, sage ich jetzt mal so. Das heißt, die Wut steckt den Leuten schon drin, ehe sie überhaupt losschreien. Die sind schon so angelegt. Ich bin dein Freund, aber wenn es an den Wohlstand geht, wenn wir nicht mehr duschen können, wenn wir keinen elektrischen Strom haben, wie soll ich dann mein Handy aufladen? Jetzt stell dir mal vor, du als Teenie hast kein Handy mehr. Die Welt geht unter. Du wirst wütend. Und warum haben wir keinen Strom? Weil da irgendwelche Leute da sagen, Christus kommt bald und ich meine, ich habe es sehr verkürzt. Um den Zorneswein der Hure Babylon ein bisschen deutlicher zu machen. Das heißt, Wir haben Menschen in unserer Gesellschaft, auch in unserer Gemeinde, die sind ganz friedlich, die sind ganz normal, einigermaßen fast. Aber du weißt nicht, welche Abgründe in ihren Herzen sind. Diese Abgründe werden erst dann deutlich, wenn du an die Existenz gebracht wirst, wenn dir etwas weggenommen wird, wenn du in deinem Vergnügen gestört wirst. Wenn eine Botschaft kommt, ja, es gibt nicht nur Liebe, sondern es gibt auch Gericht. Also darum haben wir verschiedene Gruppen. Wir haben die Liebesgruppe und wir haben die Gerichtsgruppe. Na klar, du musst dich irgendwo wiederfinden und identifizieren. Und solange wir diese Energien verpulvern, damit wir uns immer richtig darstellen zu den anderen, die ja immer die Schlechten sind, solange kann der Geist Gottes gar nicht ausgegossen werden. Ich nenne euch mal zwei Namen. Wenn ich den Namen Walter Veit nenne, und ich nenne ihn überall, wo ich bin, wenn ihr an meiner Stelle stehen würdet, also die Gemeinde sitzt vor mir, und ich sage jetzt, was denkt ihr denn über Walter Veit? Dann ist es interessant, die Gesichter zu mustern, was in den Gesichtern vorgeht, wenn ich diesen Namen nenne. Das ist so wie ein Dominoeffekt. Klack, 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 klack. Und dann stelle ich diese Frage gerne Akademikern, adventistischen Akademikern, und dann frage ich sie, was denkst du über Walter Veit? Das Gesicht ist eindeutig. Findest du ein einziges gutes Haar an diesem Mann? Jetzt denkt er nach. Die Räder kreisen. Er findet nichts. Dann sage ich zu ihm, du bist ja ein wissenschaftlich gebildeter Mensch. Du kannst ja differenzieren, unterscheiden. Du bist nicht so plakativ wie die Populisten, die sagen, alles schlecht oder alles gut? Du bist ja nicht Schwarz-Weiß-Denker. Jetzt drehen sich die Räder noch schneller bei dem da oben. Dem fällt noch immer nichts ein, was an diesem Mann Gutes ist. Dann sage ich zu ihm, du wirst sehen, es ist schwierig, einen Menschen einfach in Schwarz-Weiß einzuteilen. Denn Walter Veit hat Fehler gemacht. Nicht nur kleine, er hat auch große Fehler gemacht. Aber er hat auch was Gutes. Und wenn ihr in Diskussion geht über diesen Namen, dann ist es interessant, dass ihr erstmal die guten Sachen sammelt über irgendeinen Menschen, der in der Mangel ist. Und wenn ihr die guten Sachen haben, dann haben wir schon die halbe Miete. Dann haben wir eine Plattform, dass der andere überhaupt noch zuhört. Ich nenne euch einen anderen Namen jetzt. Johannes Nether. Vorsteher des Norddeutschen Verbandes, für viele ein rotes Tuch, liberaler Vorsteher. Der hält doch im vorigen Jahr die Fernsehandacht mit Günter Mache. Und in dieser Andacht ging es um 1888. Und dann sagte Johannes Nether, Leute, wir Adventisten, wir sind eine prophetische Bewegung seit 1844. Punkt. Nach der Predigt bin ich zum Johannes Nether hin und habe gesagt, Johannes, aufgrund dieses deines Satzes stopfe ich jeden das Maul, der wider dich aufsteht, in diesem Thema. Dann guckt er mich ganz verwundert an. Ein Mann der Stimme der Hoffnung sagt sowas. Ja, wie meint der Werner das? Na, so wie er es gesagt hat. Das bedeutet, ich bin froh, dass Johannes Nether so einen Satz gesprochen hat. Wie ist die Reaktion jetzt der Gegner? Die ist sehr, sehr interessant. Die sagen zu mir, du glaubst wohl nicht im Ernst, dass der das so gemeint hat. Merkt ihr, da geht's los. Da sage ich, wieso denn nicht? Ich habe mit ihm gesprochen. Rede du mit ihm. Das ist das biblische Prinzip. Wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, dann geh du hin, unter vier Augen. Und dann hol die Zeugen und so weiter und so fort. Das bedeutet, dieser Satz ist Programm Adel verpflichtet. Versteht ihr? Ich habe jetzt zwei Namen genannt und von beiden Namen habe ich nur die guten Sachen gesagt. Habe ich was Schlechtes gesagt? Na gut, die Reaktion der anderen. Obwohl es zum Heulen ist, ist es manchmal amüsant. Wie im Kindergarten. Wie im Kindergarten. Es gibt ja Gemeinden, die sind zerstritten. Abendmahl nicht mehr möglich, weil die Fraktionen sie meinen zerreißen. Dabei wäre alles so genial einfach. Wenn die Vertreter der einen Fraktion, die Reinrassigen, aufeinander zugehen und wenn der eine auf den anderen zugeht, geht der andere schon zurück und sagt, was will denn der? Und wenn der andere sagt, du, ich muss dich bitten um Entschuldigung, ich habe hinter deinen Rücken schlecht geredet, ich habe deinen Ruf ruiniert, kannst du mit mir die Füße waschen? Was soll denn der andere jetzt, der immer rückwärts ging, was soll denn der sagen? Da ist eine Wand, da kann er nicht mehr weit, jetzt bleibt er stehen. Wir schreiten zur Fußwaschung. Dann arbeitet es in ihm auch. Und dann sagt er, ja, ich muss dir auch etwas bekennen. Ich habe immer bei Kaffee und Kuchen am Sabbat, wenn du gepredigt hast, deine Predigt verrissen. Ich habe auch deinen Ruf geschädigt, das tut mir leid. Und in dem Moment fallen sich die beiden Brüder in die Arme, waschen sich die Füße, gestehen sich unter Tränen ihre Verfehlungen. Die Gemeinde steht entsetzt im Kreis herum, fassungslos, denn jetzt wissen sie, dass in der einen Fraktion ihr bester Mann die anderen in Schutz nimmt und die andere genau umgekehrt, ihr bester Mann steht nicht mehr zu ihnen so wie vorher. Durch diese Versöhnung, man stelle sich das mal vor, und dann sagen diese Gruppen, in dieser Gemeinde kriegen wir keinen Fuß mehr auf die Erde. Lasst uns in eine andere Gemeinde abwandern. Sowas nennt man Sichtung. Aber nicht, weil einer donnert, sondern weil der Geist Gottes Menschen bewegt, ihre Sünden zu bekennen, öffentlich vor den anderen. Nur so wird der Geist Gottes ausgegossen werden. Ellen White hatte diesen Traum gehabt, 1888, wo die Brüder der Generalkonferenz sich gegenseitig die Sünden bekannt haben, unter Tränen, und das Werk plötzlich abgeschlossen wurde, förmlich explodiert ist. Und dann sagt der Engel, so hätte es sein können, wenn. Aber die leitenden Brüder haben diese Gelegenheit nicht wahrgenommen. Jeder ist in seiner Fraktion geblieben. Egal, welche Fraktion jetzt ist. Ja. Das ist die Vollmacht, die wir bekommen werden, wenn wir den ersten Schritt tun zu dem anderen hin. Ich würde gern mit euch jetzt beten. Es kommt noch was nach. Aber ich möchte euch bitten, dass wir zum Gebet aufstehen. Lieber Heiland, du hast uns gerade durch deinen Geist angesprochen. Und wir merken, dass wir erbärmliche Menschen sind. Dass wir unsere Fehler verbergen. Du allein weißt, in welchem Gefängnis wir sind. Und dass diese Unversöhnlichkeit uns zerstört, auch geistlich. Wir bitten dich, Herr, vergib uns. Gib uns den Mut, auf den anderen zuzugehen und das öffentlich zu bekennen, ohne dass wir von dem anderen fordern, das auch er bekennt. Herr Jesus, danke, dass deine guten Engel jetzt hier sind. Bitte hilf uns. Du kennst unsere Situation und du wirst uns befreien, dass wir aufatmen können. Danke, Herr, dass du uns segnest. Amen. Im zweiten Teil der Nachmittagsstunde würde ich euch gerne die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, was euch ganz besonders bewegt. Das können Fragen sein über die Prophetie oder andere Fragen, aber ich kann nicht alles beantworten. Aber ich habe mir gedacht, dieser erste Teil ist der wichtige, bevor Regen kommt oder so und wir haben jetzt nur noch 60 Minuten. Was würde euch denn bewegen? Denkt ruhig nach. Wenn ihr keine Fragen habt, ich habe welche. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ihr wisst, dass ich Kontakt habe zu Quantenphysikern und dass es um die Schöpfung geht, Evolution. Da könnte ich euch einiges sagen noch, wenn euch das interessiert. Ja? Ja.
Mit der Sichtenzeit hast du jetzt ein wenig es anders angesprochen wie das.
Die Sichtung?
Ja.
Ja.
Das wäre die Sichtung.
Ja.
Und die alte Einstellung der Adventisten ist ein bisschen anders.
Ein bisschen anders, das stimmt. Ja. Ja. Ellen White schreibt in Erfahrung Gesichte, dass die Botschaft des treuen Zeugen an Laodicea, das sind ja wir, echte Reue hervorbringt. Und ich glaube, dann sagt sie, das wird das Sichten in der Gemeinde auslösen. In Erfahrung Gesicht ist es. Ich glaube, es ist Seite 263. Ja, also eigentlich die Dinge sind genial einfach. Ich frage mich oft, warum die Dreiengelsbotschaft nicht auch in die Bevölkerung reingeht. Weil der Teufel hat die Gesellschaft so umorganisiert, auch geistig, in ihrem Denken, dass ein Schöpfer eine Lachnummer ist. Ich muss euch mal eine Sache aus diesen Leporellos zeigen. Eins heißt, wozu haben wir ein Hirn? Übrigens, das sind große Fragen. Das ist eine große Frage. Wozu haben wir ein Hirn? Naja, okay. Warum wir auf eine fremde Intelligenz angewiesen sind? Antwort. Es gibt weder eine fremde Intelligenz noch Intelligent Design. Ihr wisst, was ID ist, Intelligent Design. Ben Stein hat ja einen Film darüber, wo er als Professor in Amerika gejust wurde, weil er das Wort Intelligent Design in den Mund genommen hat. Und dadurch hat er in allen anderen Universitäten per Internet sozusagen den Ruf verdorben bekommen. Und er konnte es nicht glauben und hat sich jetzt auf den Weg gemacht und ist von einer Universität zur anderen und ist auf die Opfer gestoßen, die dasselbe gemacht haben, zum Teil sogar Atheisten. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Intelligenz annimmst, also eine fremde, Intelligent Design, hast du keine Bodenhaftung mehr. Du bist nicht mehr anerkannt. Und wir haben als Gläubige eine Leidensmine diesbezüglich und sagen, tja, der Gläubige muss eben viel leiden. Ich nehme diese Verfolgung nicht hin. Ich sage nicht, da kommt nichts, der Österreicher. Ich gebe drei Sprüche von Österreichern. Erster Spruch, da muss was geschehen. Dann geschieht was. Der zweite Spruch heißt, nur nicht hudeln. Und wenn es kaputt ist, dritter Spruch, da kann man nichts machen. So, diese kann man nichts machen Haltung in Bezug auf Schöpfer ist so lieblos, denn der Schöpfer ist stark, er ist schön und er ist intelligent. Fremde Intelligenz. Mächtig. Und Leute, die gern nachdenken, die müssen sagen, das interessiert mich jetzt. Die haken nach. Und solche Leute sollen wir finden. Darum habe ich solche Leporellos. Die könnt ihr einfach im Zug hier irgendjemand geben. Hier. Also da steht hier, wozu haben wir ein Hirn? Warum wir auf fremde Intelligenz angewiesen sind? Seite 2. Es gibt weder eine fremde Intelligenz noch intelligent Design. Und jetzt kommt was Freches. Dann greifen Sie sich jetzt mal an Ihren Kopf und fragen, wie viel Intelligenz da drin steckt. Moment, es geht weiter. Diese Frage hat nicht nur eine ironische Dimension, sondern wird auf Seite 8 sachlich beantwortet. Es geht nämlich hier um eine Aufzählungsfrage. Die Frage lautet ja, wie viel Intelligenz da drin steckt. Aufzählung. Da steckt nur meine Intelligenz drin, Antwort. Da gibt's nichts aufzuzählen. Da steckt nur meine Intelligenz drin. Haben Sie dann Ihr Hirn selber erfunden? Wir sind auf Seite 5. Natürlich nicht. Was soll diese Frage? Seite 7. Weil Sie ohne Hirn nicht denken können. Es ist ein intelligent funktionierendes System, das erst die Voraussetzung schafft, überhaupt intelligent agieren zu können. In unserem Hirn ist mehr, als wir vermuten. Es birgt eine fremde Intelligenz, an der wir nicht gearbeitet haben. Wir benutzen nur vorgegebene Strukturen. Steht alles auf Seite 7. Jetzt kommt die Seite 8, die Aufzählungsfrage. Somit stecken in Ihrem Hirn mindestens zwei Intelligenzen. Erstens Ihre eigene Intelligenz, zweitens und eine fremde Intelligenz. Das ist die Aufzählungsfrage. Aber woher kommt Intelligenz? Woher kommt Intelligenz? Was würde jetzt ein postmoderner Mensch darauf sagen? Habt ihr schon solche Diskussionen geführt? Woher kommt eigentlich Intelligenz? Ja, sagen wir. Aber ich frage jetzt die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ja, und der, und der, und der, und der. Na, welche Antwort? Hat sich zufällig entwickelt. Im Anfang war der Knall der hirnlose Anfang. Ja, das war jetzt frech. Na, nein. Na, wie viel Hirn darf es denn sein am Anfang? Gar nicht, eben. Hat sich alles zufällig. Und das soll Wissenschaft sein. Aus nichts entwickelt sich Intelligenz. Das muss man uns mal, das ist eine Zumutung. Moment, das sind jetzt vertauschte Rollen. Auf der einen Seite stehen die Intelligenten, die sagen, es gibt keinen Schöpfer, es gibt kein Intelligent Design. Und wer wissenschaftlich denkt, der steht jetzt auf meiner Seite. Und auf der anderen Seite sind die Blöden, die Dummen, die glauben an einen persönlichen Schöpfergott. Überlegt mal, da kann man nichts machen. Wir schämen uns immer an der Wand lang. Graue Mauerblümchen, also Mauerblümchen an der grauen Mauer. Das ist untragbar, Leute. Wir haben doch einen Schatz. Wir haben einen intelligenten Schöpfer. Also, gibt es einen persönlichen Schöpfergott? Allein die Frage lässt den Zeigefinger zucken. Und warum an solchen Fragen den Vogel zeigt, liegt, weil man heute für diese frommen Mythen nichts mehr übrig hat. Die hat man schon längst überwunden. Dieser Personengott war gestern hier bei dir. dann kannst du sagen, Moment, halten Sie Ihren Finger am Kopf. Das ist genau die richtige Stelle. Denn von dort kommt nämlich die Lösung. Ihr merkt, das ist ironisch, ja? Nicht, dass ihr euch anlegt. Unser Gehirn, da wo Sie gerade hingezeigt haben, ist das komplexeste Gebilde im Universum. Wer sagt denn das? Das sagt der Atheist James Watson, der Genetiker. Das Gehirn ist das komplexeste Gebilde im Universum. Was ist die höchste Funktion unseres Gehirns? Jetzt sind wir schon beim Hirn. Wozu haben wir es? Was meint ihr, ist die höchste Funktion unseres Gehirns? Die höchste Zielfunktion ist personale Intelligenz. Mit Denken, Fühlen, Sprechen, Handeln, Planen, kreativ sein. Das sind alles, das ist die höchste Zielfunktion, das ist personale Intelligenz. Natürlich könnte man das Hirn auch als Speicherplatz nehmen. Das ist aber nicht die höchste Zielfunktion. Ja? Das führt uns jetzt zur Eingangsfrage, wozu haben wir ein Hirn? Antwort, damit wir personale Intelligenz einsetzen, anwenden und leben. Deswegen haben wir ein Gehirn. Ich meine, so weit kann doch auch ein Atheist mitgehen, oder? Jetzt passt aber auf. Diese personale Intelligenz, die sich im Denken, Fühlen, Planen, Sprechen, kreativ und so weiter zeigt, hat eine Voraussetzung, nämlich die fremde Intelligenz. Das hatten wir doch vorhin gerade, das ist hier in diesem Ding drin. Das Hirn haben wir doch nicht selbst erfunden. Trotzdem gibt es intelligenzfunktionierende Systeme. Dass wir überhaupt personale Intelligenz anwenden, liegt an der fremden Intelligenz, die diese komplexen Vorgänge genial strukturiert hat. Ich weiß, dass es jetzt sehr schwer ist nach dem Mittagessen. Geistige Forderung. Aber jetzt nehmt mal alle Gedankenkräfte zusammen und prüft, ob das logisch ist, was ich euch jetzt sage. Fremde Intelligenz darf nicht niedriger sein als personale Intelligenz. Wenn personale Intelligenz die höchste Zielfunktion ist, dann muss fremde Intelligenz höher sein, also mindestens personale Intelligenz besitzen. Kann nicht, ja klar. Ja, danke. Also noch einmal. Wenn unser Gehirn in seiner höchsten Zielfunktion personale Intelligenz ist und dieses Hirn ist nur möglich durch fremde Intelligenz, dann ist fremde Intelligenz mehr als mein Hirn. Und wenn die höchste Zielfunktion personale Intelligenz ist, dann muss fremde Intelligenz mindestens personale Intelligenz haben. Deshalb gibt es einen persönlichen Schöpfergott. Punkt. Das steht auf Seite 15. Hier. Das ist aber kein Gottesbeweis, sondern ein Indizienbeweis, wo man induktiv durch Einzelbeobachtungen auf ein größeres Ganzes schließt. Jetzt steht hier, geben Sie dieses Faltblatt jedem, der mit der persönlichen Gottesfrage Probleme hat. Durch diesen Effekt hier mit diesen Faltblättern, da entfaltet sich ein Gedankenweg. Durch diesen Effekt können Sie vor den Leuten jederzeit diesen Gedankenweg entfalten. Testen Sie diese Idee an den klügsten und kompetentesten Menschen, die Sie treffen. Schicken Sie die kritischen Einwände direkt an uns in die Fernsehredaktion. Adresse habt ihr. info@hopechannel.de. Wisst ihr, was wir jetzt gemacht haben? Das ist also eine neue Sendeserie, die nennt sich Große Fragen. Eine große Frage, wozu haben wir ein Hirn? Ja? Wenn diese Sendung läuft, dann könnte das unterstützt werden mit diesen Faltblättern. Die gibt ihr einfach weiter. Und wenn die ihr dann Reaktionen bekommt, das kommt direkt an die Fernsehredaktion und dann machen wir neue Fernsehsendungen. Und dann machen wir ein Für und Wider. Denn es kann sein, dass die Entgegnungen so gut sind, dass uns die Luft wegbleibt. Was machen wir dann? Dann drehen wir den Strom ab. Dann unterbrechen wir mit einer Werbung. Angenommen, wir hätten jetzt solche Leute in der Sendung. Und die haben so gute Argumente, dass ich kann nichts mehr sagen. Was würde ich dann sagen? Was meint ihr? Dann würde ich sagen, das war so gut, dieser Einwand, da weiß ich momentan keine Antwort drauf. Vielleicht kann man das noch in der Sendung lösen, gemeinsam, aber mir fällt jetzt nichts mehr ein. Was meint ihr, was das für eine Wirkung auf die Zuschauer hätte? Diese Reaktion, die jetzt von uns käme. Was meint ihr? Erstens mal Neugierde. Glaubwürdigkeit, warum? Das Sektenimage würde in Sekundenschnelle schwinden. Denn Sektierer haben immer recht. Sektierer setzen sich nicht den besten Einwänden aus. Das heißt, wir sammeln mit den großen Fragen die besten Einwände. Das heißt, das ist eine Intellektualität, die sich an den besten Einwänden trainiert. Wo ich nicht vorher weiß, was... Wie geht's aus? Also für Fernsehmanager ist sowas unmöglich. Das geht nicht. Du musst vorher wissen, wo die Kamera steht, welche Scheinwerfer drauf gerichtet sind, welcher Satz im Drehbuch jetzt gesprochen wird, von wem, an welcher Stelle, bei welcher Kamera das rote Licht leuchtet. Das muss alles stimmen und wenn das nicht stimmt, ist kein Fernsehen mehr. Es geht nicht. Und wenn dann einer anruft und sagt, also was Sie hier gebracht haben, ist der allerletzte Mist. Und das hören alle. Das muss ja laut geschaltet werden. Wie würden wir darauf reagieren? Dann würde ich so darauf reagieren und sagen, wie schön, dass Sie uns gefunden haben. Sie haben sicher einen wichtigen Gedanken. Es wäre schade, wenn der verloren ginge. Darum bitten wir Sie, dass Sie Ihren Gedanken nochmal wiederholen und dass wir ihn in einen Satz formulieren können. Wir können Ihnen dabei helfen, diesen Satz zu formulieren. Wisst ihr, was dann passiert ist? Sagt mir, was jetzt abgeht. Die ganze Aggression wird runtergefahren aus mehreren Gründen. Einmal, ich habe mich nicht provozieren lassen. Zweimal, ich habe das Gute im anderen entdeckt. Moment, warum habe ich euch das mit Walter Veit gesagt und mit Johannes Neder? Weil ich die guten Dinge weitergegeben habe. Warum soll ich nichts Gutes jetzt an dem Lästerer finden? Und sagen, also Sie haben etwas Wichtiges zu sagen. Hier ist Fernsehen, sagen Sie es. Helfen Sie uns zu diesem Thema. Ein Satz. Und das ist eine neue Diskussionssystematik, wo man einen Gedanken in einem Satz fasst. Diese Diskussionssystematik heißt Argumentationsanalyse, die wir in diesen großen Fragen den Leuten vorschlagen. Und zwar wird die Fernsehsendung beginnen mit einem Schachspiel. Wer von euch spielt denn Schach? Zeigt doch mal auf. Guckt sie euch genauer an, die spielen alle Schach. Okay. Wenn du Jugendsekretär bist und du kannst nicht Radfahren, nicht schwimmen und nicht Schach spielen, schlechte Karten für dich. Also, bei einem Schachspiel, andersrum. Wenn ihr eine Talkshow im Fernsehen seht, dann ist es oft so, der eine sagt was, der andere widerspricht, der Moderator mischt. Am Ende weiß keiner nichts, wie der Bayer sagt oder der Österreicher. In der Diskussionssystematik der Argumentationsanalyse wird immer am Ende der Sendung ein Satz stehen, ein Ergebnis, ein Kernsatz. So, jetzt komme ich zum Schachspiel. Spielst du Schach?
Ab und zu,
ja. Wie ist das, wenn du jetzt deine Figur nimmst und du eröffnest jetzt und du hast die Figur immer noch in der Hand und du setzt sie jetzt auf das Feld, hast aber immer noch die Finger an der Figur. Gilt das Spiel? Solange du den Finger an der Figur hältst, gilt es noch nicht. Erst wenn du die Figur loslässt, dann gilt es. Ja? Das heißt, du machst den ersten Zug. Du machst den ersten Kernsatz. Das ist ein Schachzug. Und wenn du den ersten Zug gemacht hast, was kommt dann? Dann geht's weiter. Aber wie? Eben. Das heißt, du wartest auf den Gegenzug. Ja, du wartest auf den Gegenzug. Mit anderen Worten, wenn du einen Kernsatz ins Fernsehen gebracht hast, heißt es Klappe halten. Das ist schwer. Wir Prediger haben es besonders schwer. Wir können die Klappe nicht so halten, oder? Also ich nicht. Das müssen wir alle lernen. Und warten auf den Gegensatz. Ja? Du hast einen Kernsatz gesagt, du hast eine Frage gestellt, dann wartest du auf eine Antwort. Und dann musst du ja still sein, bis die Antwort kommt. Allein die Spannung auszuhalten, bis da was kommt. Und wenn etwas kommt, dann ist es auch nicht gleich so, dass du damit einen Kernsatz bilden kannst. Jetzt brauchst du Leute, die also was auf dem Kasten haben, die dir helfen, so einen Satz zu bilden. Und ob dir es glaubt oder nicht, gerade Akademiker tun sich sehr schwer, einen Satz zu formulieren, hinter den sie stehen. Weil wir heute in der postmodernen Gesellschaft dialektisch denken. Alles ist möglich, alles ist richtig, alles kann falsch sein. Und du kannst dir nicht den Luxus leisten und sagen, ich sage jetzt einen Satz und da stehe ich jetzt dahinter. Das geht nicht. Also kannst du das Spiel auch nicht machen. Darum bleibt alles im Beliebigen. Wieso bringe ich euch das mit dieser Diskussionssystematik? Weil die Drei-Engels-Botschaft eindeutige Botschaft ist. Und wenn wir nicht eindeutig denken und deutlich werden, dann können die anderen auch nicht deutlich zurückgeben. Also jetzt hast du einen Kernsatz, du hältst die Klappe, du wartest auf den Gegensatz. Und jetzt hast du aber darauf wiederum einen Satz und dann wiederum und wiederum. Und in dem Moment habt ihr einen Gedankenweg, der sich entfaltet, der niedergeschrieben ist. Und was du geschrieben hast, das hast du geschrieben. Leute, wenn ihr im Internet was geschrieben habt und dann sagt ihr, oh, das will ich jetzt wiederholen, das geht nicht mehr, was raus ist, ist raus. Wie der Pilatus gesagt hat, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. So, wenn hier also ein Gedankenweg entsteht, ein Für und Wider, dann muss am Ende ein Ergebnis stehen. Auch wenn es noch nicht als Ergebnis erscheint, aber dann muss man sagen, hier ist Patt, hier brechen wir die Diskussion ab. Wenn ihr denkt, der Renz hat ja immer recht, da muss ich euch enttäuschen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe eine Live-Rundfunksendung durchgeführt, und zwar unter dem Thema, waren wir auf dem Mond? Das war die Frage. Und Spiegel TV hat aber Dinge geschrieben, wo gesagt wird, nein, wir waren nicht am Mond, das waren alles Atelierfotos in der Wüste Nevada in Amerika. Und dann haben sie Dinge gesagt, wie zum Beispiel, es gab verschiedene Schlagschatten, ja, also gab es Scheinwerfer. Oder die Raumfähre ist aufgesetzt auf einem Boden und da gibt es überhaupt keinen Krater, denn das ist ja, die sind ja mit Gas geflogen, ja, also Rückstrahl. Wo ist der Krater? Der Krater ist nichts, das ist alles eben. Und dann haben die gesagt, wir waren gar nicht am Mond. Und dann habe ich in der ESA angerufen, was heißt ESA? European Space Agency, und habe dort den Operator Markus Landgraf am Telefon gehabt. Und habe ihm gesagt, wären Sie bereit, gegen den Spiegel TV eine Gegendarstellung zu machen über Rundfunk? Wir haben zweimal eine halbe Stunde, einmal um 12 Uhr und einmal um 17 Uhr. Sagt er, sofort, mache ich. Und Markus Landgraf hat ein Argument nach dem anderen entkräftet, und zwar genial. Er hat gesagt, das mit dem Krater ist ganz einfach. Wenn jetzt die Raumfähre schräg anfliegt, dann gibt's so wie beim Spray, ja, Haarspray, so pssst, dann geht sie nach oben, pssst, dann geht wieder kein Gas raus, dann geht sie runter, wieder hoch, pssst, und setzt schräg auf, und da gibt's keinen Krater. Ja? Und zwar der eins nach dem anderen entkräftet. Also wir waren am Mond, ist klar. Und das hat er so genial gemacht und so schnell, dass ich noch Zeit hatte. In der zweiten halben Stunde. Und dann hat es mich so gejuckt, dann habe ich gesagt, Herr Landgraf, Sie wissen ja, die Geochronologie, die Jahrmillionen und Jahrmilliarden und Schöpfung, das ist ja so ein Thema. Ja, sagte er, können Sie uns mal helfen, uns fachlich da durchzuhelfen? Und dann habe ich angefangen, ich habe ja einschlägige Literatur gelesen, Unsere Erde, ein junger Planet, das Buch hatte ich. Sie wissen ja, dass die NASA errechnet hat, dass die jährliche Einfallsmenge an kosmischem Staub 14,5 Milliarden Millionen Tonnen beträgt. Täglich. Manchmal ist es Doppelte. Ja, sagte er, das stimmt. Sie wissen auch, dass die NASA eine Mächtigkeit einer kosmischen Staubschicht errechnet hat von 55 Metern. Es gibt Berechnungen, die gehen bis auf 5 Kilometer hoch. Aber die NASA hat so in der Mitte angesetzt 55 Kilometer. Sagte, ja, auch das stimmt. Ja, und deswegen hat die NASA ja so große Teller konstruiert, damit die in dieser Staubschicht nicht versinken. Sagte, auch das ist richtig, Herr Renz. Dann habe ich ihn gefragt, und dann hast du es richtig knistern hören, Stecknadel fallen hören. Wie viel Zentimeter ist denn der Astronautenstiefel eingesunken auf dem Mondboden? Lange Zeit Stille. Dann sagte er 2,5 Zentimeter. Dann fragte ich, und das könnte jetzt ein Leporello sein. Ist ja ein Gedankenweg. Was machen wir jetzt mit den Jahrmilliarden? Was machen Sie damit? Ich habe es freundlich gesagt. Was machen wir jetzt mit den Jahrmilliarden? Sie wissen doch, bei 2,5 Zentimeter ist nicht mehr viel drin mit den Jahrmilliarden. Dann war es lange still auf der anderen Leitung und dann kam die rettende Idee. Dann sagte Herr Renz, es gab Vulkanismus auf dem Mond. Und Sie wissen ja, wenn so ein Vulkan ausbricht, dann werden Massen an Aschestaub ausgeblasen, und da ja der Mond eine Gravitation hat, wird der Staub wieder eingefangen und dann wird der ganze kosmische Staub begraben. So, jetzt war ich dran, ja, ich war jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe doch nicht gesagt, die Sendung sofort stoppen, Störung rein. Ich war erst mal so verblüfft, mein Mund blieb offen, ja, da habe ich gesagt, das war eine gute Antwort, da weiß ich jetzt nichts mehr drauf zu sagen, Herr Landgraf. Aber ich werde mich bemühen, weiter da Erkundigungen einzuziehen. Und so sind wir im Frieden auseinandergegangen, nicht? Er mit einem guten Gefühl im Bauch und ich mit einem schlechten. Leute, das müssen wir durchstehen. Wer Rechtfertigung aus Glauben lebt, der kann sich solche Pleiten leisten. Warum? Weil er aufgefangen wird im himmlischen Heiligtum durch die Online-Verbindung. Also habe ich gefragt nachher, Wissenschaftler, die haben gesagt, es gibt gar keinen Vulkanismus auf dem Mond. Tja, das hätte ich früher wissen müssen. Warum erzähle ich euch das? Um euch Appetit zu machen. Erkundigt euch, recherchiert, seid keine Konsumenten mehr. Schwimmt nicht mehr im eigenen Saft. Versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, in ein intelligentes Gespräch. Notiert euch die besten Gegenargumente. Schickt sie uns in die Stimme der Hoffnung. Wir verarbeiten das. Oder wenn ihr gute Antworten habt, schickt sie uns. Werdet tätig. Ihr könnt wunderbare Menschen kennenlernen. Ich habe durch diese Art der Argumentationsanalyse, das ist ein anderes Denken. Und zwar, ich bin ja ein Laie. Leute, ich bin ja ein Laie. Ich habe ja mit Quantenphysik überhaupt nichts am Hut. Ja, das war so. Ich werde angerufen von einer adventistischen Studentin. Komm doch in eine Diskussion. Wir haben eine Party-Diskussion. Viele Leute sind da und waren vielleicht 2 oder 3 Adventisten noch dabei. Alle andere waren also Andersdenkende. Da ist ein Esoteriker, ein Spitzenmanager aus dem Rewe-Konzern, der macht den christlichen Glauben kaputt, systematisch. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und er kann das so gut belegen, dass uns nichts mehr einfällt. Und jetzt bitten wir dich, komm und hilf uns. Und ich in meiner Naivität habe Ja gesagt und habe noch keine Ahnung gehabt, so wie ihr auch. Und dann treffe ich ihn, es war ziemlich voll, und dann, er wusste genau, wer ich bin, hat er mich sofort ins Verhör genommen. Der hat alles auch von mir rausgekriegt, ich habe noch nichts von ihm rausgekriegt. Der hat mich umspült wie das Wasser den Stein. So ein Carnegie-geschulter Mann, der sagt, Herr Renz, gehe ich richtig in der Annahme, Sie meinen das so oder so? Also ganz vorsichtig. Und es ging schon gegen Mitternacht und ich hatte noch keinen Gedanken. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und die anderen warteten alle auf mich, dass jetzt der große Einsatz kommt. Und ich wusste es nicht. Und so gegen Mitternacht habe ich mir ein Herz genommen und habe gesagt, Herr so und so, was meinen Sie? Gibt's die absolute Wahrheit? Was denken Sie? Der Mann, der so vorsichtig war, wie von der Pistole geschossen, sagt, nein, es gibt nur subjektive Wahrheiten. Boah, das saß. In dem Moment fiel mir ein Witz ein. Da ich Wiener bin, ja, Wiener und Witze gehören zusammen. Sagt einer zum anderen, kluge Leute und Wissenschaftler sind meistens Skeptiker und Zweifler, nur die Dummen sind sich ihrer Sache sicher. Fragt der andere zurück, sind Sie davon überzeugt? Ja, absolut. Jetzt haben die alle gelacht. Nur der nicht. Der da, wieso lacht er nicht? Ich wusste genau, warum er nicht lacht. Denn jetzt wusste ich, welche Frage ich ihm stelle. Ich habe zu ihm gesagt, war das eine absolute Aussage von Ihnen? Pause. Ich habe Sie doch gefragt, gibt es die absolute Wahrheit? Daraufhin haben Sie gesagt, nein, es gibt nur subjektive Wahrheiten. Also gehe ich davon aus, Sie haben eine absolute Aussage gemacht. Ja, was hätte er denn jetzt sagen sollen? Sagt er ja, dann hätte ich gesagt, es gibt sie doch, die absolute Wahrheit. Sie. Übrigens, jeder Despot und jeder Diktator stellt sich so hin. Ich bin die absolute Wahrheit. Ich bin das Gesetz. Also das durfte er nicht sagen. Sagt er nein, was ist dann? Dann stellt er seine eigene Aussage in Frage. Er hatte gesagt, ich habe gefragt, gibt es die absolute Wahrheit? Nein. Wenn er sagt, nein, es war keine absolute Aussage, dann ist das wieder hinfällig. Ja, was meint ihr, wie das ausgegangen ist? Er hat gesagt, es war keine absolute Aussage. Und in dem Moment ging durch den ganzen Raum eine Erleichterung, eine Welle der Erleichterung, denn dann habe ich die Frage, ich habe keine Behauptung aufgestellt, ich habe nur Fragen gestellt. Dann ist es also doch möglich, dass es einen Schöpfer geben kann? Fragezeichen. Und damit war der ganze Abend war gerettet. Und warum war das möglich? Weil ich habe eine Frage gestellt, ich habe mir die Antwort gemerkt, dann ist mir was eingefallen, daraufhin hat er geantwortet und dann konnte ich die Schlussfrage stellen. Wenn du das nicht in deinem Gedächtnis abbildest, so wie wenn du es geschrieben hast, wird jeder Dialektiker, also jeder, der ein loses Mundwerk hat, auch noch dazu, dir alles aus der Hand reden. Der wird so, du hast Spuren hinter dir gelassen, so wie im Sand, und hinterher geht einer mit dem Besen und kehrt alles. So, ah, ich war jetzt gerade dort. Wo ist das, nicht? Darum ist es wichtig, dass ihr schreibt. Sätze schreibt. Wer schreibt, der bleibt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Wort entscheidet über Wahrheit und Lüge. Wir haben geschriebenes Wort. Wir haben Untersuchungsgericht. Was wird denn da untersucht? Könnt ihr mir sagen, was im Untersuchungsgericht untersucht wird? Da ist dein Fall dran. Jetzt reiß dich am Riemen. Dein Fall ist dran. Das wird untersucht. Was denkt ihr? Ist das Untersuchungsgericht? Dein Fall ist dran. Dazu fällt mir jetzt eine Fiktion ein. Jesus Christus klingelt an meiner Tür. Ich öffne, er tritt ein, hat so einen Ordner unter seinem Arm und sagt: Werner, du weißt, jetzt ist Untersuchungsgericht. Ich bin zu dir gekommen, um dich zu fragen, hast du noch irgendwelche Schuldscheine, irgendwelche unaufgearbeiteten Dinge, dann übergib sie mir jetzt, damit ich dich im himmlischen Gerichtshof vertreten kann. Daraufhin sage ich, ich habe dir alles übergeben. Ich habe Heilsgewissheit. Ich habe dir alles übergeben. Dann bleibt er lächelnd vor mir stehen und sagt, wirklich alles? Dann sage ich, gut, dann schau dich bitte um. Er durchsucht die ganze Wohnung, den Keller. Dann kommt er wieder zu mir, lächelt mich an und sagt, was hast denn du da hinter deinem Rücken in deiner Schublade drin? Dann sage ich zu ihm, weißt du, Jesus, ein bisschen Privatleben musst du mir auch noch lassen. Ja, was hast denn du da drin? Pornoliteratur, aber ich versichere dir, es ist Edelporno. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte sowas zu Hause. Steht ihr, das wird dir jetzt hier alles aufgenommen. Daraufhin kommt Christus zu mir und gibt mir den ganzen Packen in meine Hand und sagt, dann kann ich dich nicht mehr vor dem Untersuchungsausschuss vertreten, dann musst du deine Sache selber verfechten. Und drehte sich um und will gehen und ich renne ihm nach und sage, nein, nimm den ganzen Krempel mit und bitte halte deinen Kopf für meinen Kopf hin, damit nicht die Stunde meines Gerichts, sondern die Stunde deines Gerichts kommt. Und das ist genau in der ersten Engelsbotschaft. Helft mir mal, wie beginnt die erste Engelsbotschaft? Ich meine, außer dem ewigen Evangelium. Fürchtet Gott, und wie geht's weiter? Gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das ist die Heiligtumslehre nach 1888. Von der Heilsgewissheit her. Er wird angeklagt. Warum? Weil er meine Sache zu seiner Sache gemacht hat. Und wenn ich irgendwelche Dinge, hier, geht aus Babylon, wenn ich die festhalte, wenn ich unter den Zwängern bleibe, wenn ich das ihm nicht übergebe, täglich, dann kann er mich nicht vertreten. Das ist Untersuchungsgericht als Aufatmen. Ich komme zurück, Untersuchungsgericht bedeutet, Gott bleibt dem Satan kein Argument schuldig. Der Teufel klagt Gott an. Und zwar, weil er uns, also den Gläubigen, die Heilsgewissheit versprochen hat. In Johannes 5, 24 steht, wer an mich glaubt, der kommt in kein Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und in Offenbarung 12, Vers 10 steht, dass der Verkläger der Brüder verworfen ist. Das heißt, es gibt einen Ankläger, der klagt uns an, und weil Christus meinen Fall auf seine Schulter genommen hat, ist Christus im Untersuchungsgericht in Anklage. Also das macht doch frei. Also wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, wie die Sendungen einschlagen, vielleicht gar nicht, aber wir machen sie. Also wenn ihr das mit den großen Fragen seht, dann wisst ihr, dass damit ein ganzes Konzept verbunden ist, dass ihr solche Bibelstunden, Mini-Bibelstunden bekommen könnt. Die könnt ihr über Internet bestellen, dann kriegt ihr sie. Ja? Und ich bitte euch, verlasst eure Position und geht unter die Leute. Ich fahre jetzt gleich mit dem ICE heim. Bitte? Ich fahre nach Hause und dann habe ich immer so ein Ding dabei. Und das lasse ich dann dort und komme mit Leuten ins Gespräch. Und wenn ihr das nicht auslegen könnt, das macht gar nichts. Gebt es nur weiter und sagt, Adresse steht drauf, meldet euch. So. Ich weiß noch nicht. Wir müssen noch in der Redaktion alles besprechen. Ich hoffe noch in diesem Jahr. Ja. So, ich habe jetzt noch ein paar Minuten. In diesen wenigen Minuten möchte ich euch noch einige Köstlichkeiten weitergeben, die ich erlebt habe. Also Leute, ich kann sagen, weil ich den Mund nicht gehalten habe und mich mit Leuten ins Gespräch eingelassen habe und einen Professor A, ich nenne ihn Professor A, gefragt habe an einem Problem und der eine Lösung gegeben hat, die ich mir gemerkt und aufgeschrieben habe, dann ging ich mit dieser Lösung von Professor A zu Professor B, der Gegner von Professor A ist, und habe ihm die Lösung von Professor A serviert. Und der hat plötzlich gemerkt, der Mann muss Ahnung haben. Ich habe nur den Satz genommen und da habe ich gesagt, hey, da gibt's ja ganz andere. Dann hat er eine Lösung vorgeschlagen, die anders ist. Die habe ich genommen. Ich habe jetzt Lösung A und ich habe jetzt Lösung B. Mit diesen beiden Lösungen bin ich zu Professor C gegangen. Jetzt hat der gemerkt, der Mann muss Ahnung haben. Dann hat der aber sein Bestes gegeben. Der konnte mich nicht abspeisen. Somit lesen Sie erstmal 2-3 Meter Bücher, dann kommen Sie wieder her und dann können wir weiterreden. Das konnte er nicht machen. Weil ich hatte, jetzt Fremdwort, die Nomenklatur drauf. Das heißt die Fachsprache, die ich ja von Professor A jetzt schon hatte. Und von B noch mehr und C noch dazu. Was dazu geführt hat, dass ich ins Gespräch mit Fachleuten kam. Und das hat dazu geführt, dass ich mit Quantenphysikern ins Gespräch kam. Und das wiederum kam in die Fernsehsendungen. Und durch diese Fernsehsendungen sind andere aufmerksam geworden. Und durch den Matthias habe ich dann den Kernchemiker Peter Plichter kennengelernt. Nicht? Dieser mathematische Genie. Und wir beide waren noch im Gespräch. Den musst du kennenlernen, sagt der Matthias, sage ich. So ein hohes Tier, ich kann mit dem gar nicht reden. Ich bin kein Mathematiker. Und der hat sich nicht abwimmeln lassen, sagt, doch, doch, ich gebe dir die Telefonnummer. Dann habe ich den angerufen. Dann kamen wir beide ins Gespräch. 20 Minuten lang. Dann hat der Peter Plichter gesagt, Herr Renz, wir müssen uns treffen. Dann haben wir uns getroffen und dann haben wir schon den nächsten Fernsehtermin ausgemacht. Und er hat mir Bücher gegeben und ich musste die Bücher alle durchlesen, obwohl ich keine Ahnung hatte. Aber in der Fernsehsendung musste ich ihn von innen her verstehen, denn sonst kann ich ihn nicht moderieren. Versteht ihr? Und die Dinge sind nicht vorher alle im Prompter ablesbar. Ihr werdet euch sagen, so wie der Werner können wir das nicht machen. Na gut. Wenn ihr der Meinung seid, dann erzähle ich euch mal, welche Pleiten ich erlebt habe. Ihr kennt doch sicher Wilder Smith. Wilder Smith, der hat Fakten entdeckt, die so genial sind. Zum Beispiel das Faktum, dass polystrate Bäume sind versteinerte Bäume mit so einem Wurzelstumpf, die 40 bis zu 40 Meter lang in den Schichten versteinert ruhen. Und die Frage ist jetzt, wie alt ist der Baum, wie alt ist die Schicht? Ah, die Schichten sind Jahrmillionen alt. Ach so, der Baum hat dann Jahrmillionen gewartet. Also eine Schicht ist dann zu seinen Wurzeln, an die nächste Schicht, Jahrmillionen weiter, eine nach der anderen. um ihn herum, nicht? Dann müssen die natürlich lachen. Das ist eine Lachnummer. Es gibt nur eine Lösung und das ist, wie der Mount Allen, der explodiert ist, der Saint, der heilige Mount Helen, ja. Saint. Saint heißt heilig, ja. Mount Saint Helen. Und der ist explodiert und in einer Sekunde ist der gesamte Wald, der gesamte Gletscher verdunstet. Und dann kam eine riesige Schlammlawine, hat den ganzen Wald abgeholzt, hat den abgeschält, sodass die Bäume jetzt versteinert sind, genau in der Lage, wie ich euch das gezeigt habe. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man eine große Klappe hat, die kann man nicht halten, dann bin ich mit diesen Fakten ins Senckenberg-Institut reingeplatzt und ihr eigene Tür habe ich geöffnet und da saß Professor Gutmann, glaube ich, hieß er, mit seinen Doktoranden. Und ich fall mit der Tür ins Haus und dann sagt der Professor, wer sind Sie? Ich heiße Renz. Was wollen Sie hier? Ich habe Fakten gegen die Evolution. War zu spät. War schon aus. So, Sie haben Fakten gegen die Evolution. Herr Renz, kommen Sie doch mal nach vorne. Stellen Sie sich mal in die Mitte und jetzt erklären Sie vor versammelter Mannschaft, was ist ein Faktum? Der Hintergrund dieser Frage ist gemein. Denn von der postmodernen Denkweise gibt es keine objektiven Fakten. Und jetzt soll ich definieren, was ein Faktum ist. Das habe ich auch in meiner Navigation irgendwas gesagt. Da fangen die doch alle zu lachen an. Die lachen mich aus. Herr Renz, ich frage Sie noch einmal, bitte definieren Sie jetzt, was ein Faktum ist. Dann habe ich all das zusammengenommen, was ich noch wusste, was ein Faktum ist. Die haben immer lauter gelacht, die haben gewirrt vor Lachen. So, jetzt frage ich euch, wollt ihr in meiner Haut stecken, wenn man mit so einer Klappe auftritt und dann so Fragen stellt? Die Erde hat sich nicht aufgetan, um mich zu verschlingen. Ich blieb stehen. Die Schande prallte nicht an mir ab, sie ging hinein. So, was machst du in so einer Situation? Bin ich rausgeschlichen wie ein begossener Pudel? Nein. Was habe ich gemacht? Er sagt mir schon, was habe ich gemacht. Die lachen ja die ganze Zeit schon noch. Nee, ich hatte nicht den Schneid, dazu braucht man Abstand. Ja, aber den hatte ich nicht. Ich war so hilflos. Ich war ohnmächtig. Also was macht man in einer Situation, wo man mit der Rücken an der Wand steht? Was macht man da? Sagt mir das. Bitte? Wie nennt man das? Beten, ja. Ich habe gebetet. Was habe ich gebetet? Habe ich gebetet, Herr, gib mir eine Idee, Herr, hilf, bis ich heiser bin. Nein, das war das zweite Gebet. Vor diesem zweiten kommt ein erstes Gebet und das ist das schwierigste Gebet. Leute beißen sich eher die Zunge ab, als solch ein Gebet zu sprechen. Also was ist das schwerste Gebet, das Menschen je über ihre Lippen bringen? Ich kann nicht mehr. Also ich gebe zu, ich bin am Ende. Der Stolz des Menschen muss in den Staub gelegt werden, damit die Kraft Gottes in dem Schwachen mächtig wird. Als ich meine Sünde bekannte, Herr, ich bin am Ende. Vergib mir, dass ich mit der Tür ins Haus gefallen bin, das macht man auch nicht. In dem Moment habe ich durch die Online-Verbindung die Vergebung geschmeckt. Und in dem Moment wurde mir die Last abgenommen und ich konnte aufatmen. Ich habe Haltung bekommen, Augenhöhe. Und dann konnte ich beten und dieses Gebet wird immer gehört. Jetzt gib mir eine Idee. Und in Sekundenbruchteilen hatte ich diese Idee. Die lachten immer noch. Aber merkt ihr, ich hatte Rückgrat. Ich hatte Vergebungsgewissheit. Heilsgewissheit ist Vergebungsgewissheit. Und dann habe ich gesagt, so ungefähr in diesem Tonfall. Jetzt möchte ich wissen, wie Sie ein Faktum definieren. Sie sind Doktoranden. Wie wollen Sie denn eine Doktorarbeit ohne Fakten schreiben? Ich möchte mal Ihren Prof sehen, der jetzt das ohne Fakten beurteilt, bei diesem Faktenpessimismus, den Sie an den Tag gelegt haben, frage ich mich, wie Sie wissenschaftlich überhaupt arbeiten wollen. Ich habe das nicht vom Spiel geübt. Die Sätze sind mir zugeflogen. So, habt ihr noch eine Ausrede, dass ihr euren Saft verlasst, in dem ihr schwimmt und den Schritt wagt auf die anderen Menschen zu, auf Andersdenkende? Wir haben doch einen Schatz. Wozu haben wir den? Damit wir ihn in der Glasvitrine aufbewahren, die Drängelsbotschaft? Die muss unter die Leute, unter die postmodernen Leute. Die Leute warten darauf, dass sie erlöst werden durch die Friedensbotschaft, ewiges Evangelium. Ich habe euch heute eine Möglichkeit in die Hand gegeben. Buchstäblich, ihr habt sie in der Hand. Dieses Laporella könnt ihr vervielfältigen und weitergeben. Müsst ihr nicht. Könnt ihr. Ja. Ich möchte noch mit einem Wort abschließen. Das ist ein haariges Wort. Für all die, die Angst haben, sei dieses Wort ihnen gesagt. Es sind eigentlich zwei Worte aus dem Korintherbrief. 1. Korintherbrief 2, Vers 15. Schlagt auf. 1. Korinther 2, Vers 15. Die Bibel habe ich ja bei dir. Ja, schlag doch gleich auf. Rat mal, ist das im Neuen oder im Alten? Mensch, richtig. Das ist noch Altes. Apostelgeschichte. Gleich hast du es. Nee, das ist zu weit. Gleich haben wir es. Hey. Ja, hey, es gleich kommt. Entspannt euch. Wir haben Sabbat. Sabbat heißt Ruhe. Nur keinen Stress. 2 Vers 15. Boah, der ist sogar unterstrichen. Der ist sogar unterstrichen. Ich habe die Bibel nämlich von, weil das eine große Schrift ist, der hat genau den, ja, dann liest doch mal den Text vor, hier.
Mensch urteilt über alles, ihn aber vermag niemand zu beurteilen.
Ja. Der geistliche Mensch ergründet alles, wird aber von niemand ergründet. Was haltet ihr von dem Text? Schaut mal her. Die Online-Verbindung gibt dir einen außerordentlichen Standpunkt durch das himmlische Heiligtum. Dadurch kannst du alle Dinge anders angehen. Du stellst Fragen, auf die andere gar nicht kommen. Und damit kannst du ergründen. Aber diejenigen, die diese Online-Verbindung nicht haben, können dich nicht ergründen, weil du im Himmel einen Schatz hast. Du bist gegründet durch die Heilsgewissheit im himmlischen Heiligtum. So, und der andere Text steht in 2. Korinther 10, Vers 5. Die Waffen, habt ihr 10, Vers 4? Habt ihr es? Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes zu zerstören Befestigungen. Wir zerstören damit Anschläge und alles Hohe, dass sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt. So, das sind tolle Worte. Und da soll noch einmal sagen, wir sind arme Würstchen. Wir wissen nichts. Es ist eine Beleidigung. Denn Gott hat dir auch einen Verstand gegeben. Und auch Gefühlsstärke. Und auch Empathie. Dass du sie einsetzt, damit Menschen ins Gespräch kommen. Gründe deinen Bibelkreis. Nehmt diese Heftchen. Oder was anderes. Ihr habt doch jetzt Jüngerschaftsseminar, nicht? Habt ihr doch. Nehmt diese Dinge zum Anlass. Und Gott wird euch segnen. Amen.